Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Heute rufe ich an aus Hamburg, aus meiner eigenen Wohnung. Aus meiner eigenen Wohnung in Hamburg. Das muss man sich mal so auf den Lippen zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon diesen Podcast hört, aber wenn ihr euch noch an die allerersten Folgen erinnert, habe ich erzählt, dass ich mich nach einer Wohnung sehne, nach einem eigenen Zuhause. Das ist ungefähr ein Jahr her, nicht ganz, aber ungefähr ein Jahr her. Und die Stadt, die ich mir ausgeguckt hatte, war Hamburg. Und einige Monate später ist es endlich soweit. Ich sitze hier gerade in der Küche von meiner eigenen ersten Wohnung. Wenn ich sage eigene erste Wohnung, dann ist es wirklich so, dass ich noch nie alleine in einer Wohnung gelebt habe. Ever. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin ausgezogen bei meinen Eltern, da war ich 19, bin dann auf die Zirkusschule nach Montreal gezogen, habe damals in einer WG gelebt für 4 Jahre. Die 3 Jahre Schule plus ein weiteres Jahr danach. Und dann bin ich eigentlich immer auf Tour gewesen. Das heißt, ich war eine von den glücklichen Menschen, die so viele Engagements hatte als Zirkusartistin. Und bei jedem Engagement wird auch immer eine Wohnung oder ein Apartment oder ein Hotelzimmer gestellt, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat für mich, meine eigene Wohnung zu haben. Das heißt, ich bin, als ich aus Montreal weggezogen bin, 2015, einfach ausgezogen aus meiner WG, und bin dann nie wieder irgendwo eingezogen. Es gab mal so Momente während der Pandemie, wo ich längere Zeit Wohnungen untergemietet habe. Ich habe auch öfter mal in Airbnbs gewohnt. Ich habe eine Zeit lang auch, aber es war auch nur eine ganz kurze Zeit, bei einem Partner gewohnt. Aber das war auch wirklich nicht lang. Und sonst waren es immer Wohnungen, die gestellt waren. Die Wohnung in Paris zum Beispiel, die war sehr, sehr lange gestellt. Ich habe auch mal in Amsterdam gewohnt. Ja, ich habe schon an vielen Orten dieser Welt gewohnt, aber ich habe noch nie in meinem Leben, noch niemals in meinem Leben habe ich eine Stromrechnung gezahlt. Noch niemals habe ich eine Wasserrechnung gezahlt. Noch niemals habe ich eine Müllvignette gezahlt. Auch kein WLAN. Das ist eigentlich schon ziemlich verrückt, weil ja, ich das jetzt wirklich zum ersten Mal mache mit 34 Jahren und ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt vor allem jetzt in den letzten Monaten, dass ich mich danach sehne. Davor war es immer so, dass ich mich gefreut habe, diese Freiheit zu haben, keine feste Wohnung zu haben. Dadurch spart man natürlich viele Kosten, aber man spart auch, also man hat einfach mehr Freiheit. Man kann jederzeit irgendwie weggehen, man muss sich um nichts kümmern, man muss sich nicht um irgendwelche Rechnungen kümmern, die ankommen könnten. Man muss sich nicht um Pflanzen kümmern. Und ich meine, immer irgendwelche Dinge zu besitzen, haften ja auch irgendwie an einem. Also es ist immer so, dass wenn man Besitztum hat, dass es das Leben ein bisschen schwerer macht, einfach jetzt vom Gewicht her. Aber es gibt einem halt auch viele Sachen. Und es war in der Waage, hat es sich eigentlich immer so gehalten, dass ich die Freiheit mehr genossen habe und die Möglichkeiten, die ich hatte, einfach keine feste Wohnung zu haben, weil ich dadurch einfach die Freiheit hatte, zwischen Verträgen zu sagen, boah, ich miete mir jetzt auf Gran Canaria eine Woche was. Und dann konnten natürlich auch die Mietpreise ein bisschen höher sein, weil ich ja im Rest des Jahres keine Miete bezahlt habe und ich hatte immer so ein Kontingent an Geld, was ich halt ausgeben konnte dafür. Das wird sich natürlich jetzt auch ein bisschen verändern. Aber jetzt, so seit einem Jahr, habe ich einfach gemerkt, ich möchte irgendwo ankommen. Ich möchte irgendwo sein oder irgendwie so eine kleine Oase haben, wo ich zwischen Verträgen sein kann, wo ich meine ganzen Sachen haben kann, wo ich das mir so einrichten kann, wie ich das möchte, wo ich mir Geschirr kaufen kann, was ich ausgesucht habe, Möbel, die ich ausgesucht habe. Und jetzt ist es soweit. Ich bin gestern Abend hier angekommen. Und meine Mutter hatte den Schlüssel schon zu der Wohnung und die hat richtig süß mich hier mit Luftballons aufgehängt, mit einem Willkommen in deiner Wohnung, mit kleinen Essenssachen im Kühlschrank und Kaffee und schon alles so richtig, richtig süß hingerichtet, mit auch Blumen. Und ich kam hier ganz spät gestern an, nach einer aufregenden Reise aus Paris, davon berichte ich gleich. Die war nämlich ein bisschen verspätet und ein bisschen später als gewollt und kam hier um 4 Uhr nachts an, mit so einem Gefühl von, oh, endlich angekommen, kam rein in die Wohnung und es war einfach so ein schönes, überwältigendes Gefühl von nach Hause kommen. Und ich habe hier noch nie gewohnt. Ich habe hier bisher erst einmal eine einzige Nacht geschlafen in dieser Wohnung. Und jetzt ist es einfach mein Zuhause und es fühlt sich super schön an. Ich bin sehr gespannt, wie die Zukunft dann aussieht, ob ich dann überhaupt hier Zeit verbringen werde, weil ja, ich wahrscheinlich auch schon nächstes Wochenende schon wieder wegfahre. Also Dinge passieren halt in meinem Leben immer sehr schnell. Aber trotzdem überhaupt diese Möglichkeit zu haben, ist total toll und fühlt sich einfach an wie ein riesiger Schritt. Und ich glaube, die meisten Leute ziehen halt in ihre erste eigene Wohnung so während dem Studium oder vielleicht nach dem Studium, wenn sie ihren ersten Job haben, wenn man zum ersten Mal Geld verdient Und ich meine, ich verdiene jetzt schon seit langer Zeit Geld. Und es ist aber trotzdem ein ganz besonderes Gefühl. Und ja, wie schon gesagt, ein neuer Lebensabschnitt, der gerade beginnt. Die letzten Wochen über in Paris waren super, super, super schöne Wochen, wo ich 4-mal Besuch hatte. Also 4 verschiedene Leute waren mich besuchen, Freunde und Familie. Und das war total toll, weil ich deswegen nochmal wirklich die Zeit in Paris komplett genossen habe und alle möglichen Sachen gemacht habe, die man sonst vielleicht alleine nicht so macht, wie so eine Bootstour, nochmal auf den Eiffelturm gehen, einfach nochmal alle Ecken von Paris sehen. Und gleichzeitig hat man auch so ganz viel Quality Time verbracht mit Menschen und ich war deswegen auch etwas weniger am Handy, ich war ein bisschen weniger am Arbeiten, ich habe einfach mehr so das richtige Leben genossen, in Anführungszeichen, und ich habe gemerkt, es hat mir unglaublich gut getan und es ist irgendwie so was passiert in mir. Es gab wie so einen Shift und ich könnte gar nicht so richtig festlegen, an was das jetzt genau lag, aber so eine Mischung aus der Vertrag in Paris, im Moulin Rouge in Paris ist vorbei. Wir haben jetzt auch keinen weiteren neuen Vertrag unterschrieben in der Zukunft. Das heißt nicht, dass wir nie wieder da zurück hingehen, aber es heißt, dass erstmal dieses Kapitel abgeschlossen ist und wir haben eine ganz tolle letzte Show gehabt, Franzis und ich zusammen. Es war wunderschön. Wir haben auch die letzten Wochen über ganz viel Zeit zusammen verbracht und haben uns irgendwie nochmal näher angenähert, wenn das überhaupt geht, weil wir sind schon seit 15 Jahren beste Freunde, aber es war einfach sehr intensiv und sehr eng und sehr schön. Wir haben übrigens eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen, das ist die letzte Podcast-Folge, also die vor dieser Folge, die ist auf Englisch mit Francis, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, mit Menschen zusammen zu sein, die man gerne mag, die einen gerne mögen, dass man sich dafür extra Zeit nehmen muss und sollte, weil es einem so viel zurückgibt. Ich fühle mich gerade extrem geliebt und ich liebe gerade auch sehr viel. Also es gibt einfach sehr viele Menschen gerade in meinem engen Umfeld, die ich unglaublich mag und denen ich das auch sagen kann und zeigen kann. Und das ist sehr schön. Es ist irgendwie so wie so eine große Liebesbubble, in der ich bin. Das macht unglaublich viel Spaß. Und durch diesen Abschnitt, auch von diesem räumlich Getrennten, ist es wirklich so, dass sich jetzt was verändern wird. Also es ist jetzt von den Projekten, die anstehen, stehen die nächsten mehr im deutschsprachigen Raum. Es sind mehr eigene Produktionen, also wie zum Beispiel jetzt Zirkus Lea Live, ist eine Show, die ich selber produziere, zum Beziner. Es geht mehr um eigene Projekte und es geht nicht mehr ganz so stark um Projekte, wo man angestellt ist und in so einer Routine drin ist. Jetzt habe ich gerade so das Gefühl, ich kann ganz konkret die Zukunft mit meinen eigenen Händen formen und das ist irgendwie so eine andere Art von Freiheit, die jetzt wiederkommt. Also sowohl eine Sicherheit mit dieser Wohnung oder eine Art von Stabilität, gibt es dann aber gleichzeitig diese Freiheit von, ich kann mir jetzt auch mal ein bisschen Zeit nehmen und Zeit investieren in irgendwelche Nebenprojekte in Anführungszeichen und gucken, was daraus wird und was daraus entstehen kann. Und ich habe jetzt auch 2 Wochen Zeit, in denen ich mich voll auf die Sierrad-Weltmeisterschaft konzentrieren kann. Ich trainiere jetzt gerade hier in einem Verein in der Nähe von Hamburg, wo ich mittrainieren darf. Da bereiten sich noch andere Leute auch für die Weltmeisterschaften vor, im Rhönrad. Sierrad ist hier niemand, aber Rhönrad, unter anderem auch die Carina, die ihr auch kennt. Und jetzt mit anderen Leuten zusammen zu trainieren, die sich alle für dieses gleiche Event gleichzeitig zusammen auch vorbereiten, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl auch. Ich habe jetzt 5 Tage hintereinander Training, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich Training habe, dass ich hier ankomme, dass ich hier auspacke, dass ich Videos schneide. Also eigentlich so die schönsten Dinge, also die Dinge, die mir gerade am meisten Spaß machen, kann ich einfach den ganzen Tag über machen. Dann werde ich nächste Woche wahrscheinlich wegfahren. Da muss ich mal gucken, wann ich davon berichte, weil das ist eine ziemlich krasse Sache, eine ziemlich aufregende Reise. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich im Voraus erzählen möchte, weil das wirklich so eine Art von Reise sein kann. Die kann mega crazy cool sein, die kann aber auch irgendwie uncool sein. Das weiß ich erst, ja, wahrscheinlich dann nächsten Samstag, ne? Die Show, also wenn das alles so funktioniert, wie es sein soll, dann würde die Show stattfinden am Samstagabend in einer Woche. Das heißt, entweder ich nehme die Podcast-Folge danach noch auf, was halt schon ziemlich cool wäre, oder wir machen noch eine kleine Spezialfolge oder eine kleine Folge davor und die große Reisefolge wird es dann etwas später geben. Das werden wir sehen, je nachdem, wie es was ansteht. Es ist auf jeden Fall eine Show auf einem anderen Kontinent. Also wieder mal eine Reise, die ein bisschen weiter weggeht, recht spontan. Das war einfach eine Anfrage, die ich gekriegt habe auf WhatsApp. Und das ist auch wirklich so, was manchmal richtig verrückt ist in diesem Leben als Zirkusartistin. es kommen manchmal so random Anfragen rein, wo ich einfach eine WhatsApp-Nachricht kriege und ich frage mich auch immer, woher haben die Leute eigentlich meine Nummer? Weiß ich nicht. Aber in diesem Fall, okay, so viel kann ich jetzt schon vorausnehmen. Wenn es am Ende dann doch nicht funktioniert, dann werde ich erklären, warum es nicht funktioniert hat. Aber es ist eine Anfrage, wo ich angefragt wurde für meine Kronleuchternummer. Ihr fragt ja regelmäßig immer, was denn ist mit dem Kronleuchter. Kronleuchter, mit dem trete ich nur bei so großen Special Events auf, weil er recht teuer ist im Transport. Ich bin angefragt worden für meine Kronleuchternummer auf einem anderen Kontinent und einfach per WhatsApp. Lea, hast du Zeit? Das ist das Event. Schick uns deinen Preis. Schick uns dein Instagram. Also die wollen dann meistens auch einfach sehen, wie man aussieht. Das ist meistens bei so Partys oder so Events. Da geht es wirklich sehr um das Prop und um irgendwie die Ästhetik und vielleicht gar nicht so sehr um die Nummer. Und dann wird alles für einen organisiert. Und dann ist man plötzlich irgendwo und tritt auf. Wie gesagt, ich berichte mehr, wenn es dann soweit ist. Aber solche Anfragen kriege ich doch nicht oft, aber so, sagen wir mal, einmal im Monat gibt es so eine random Anfrage und so einmal von fünf funktioniert die dann und diese hier scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall hatten wir wunderschöne 2 Wochen in Paris, sehr viel Besuch, sehr viel Zeit mit Francis, sehr viel Zeit mit Menschen und auch sehr viel Zeit am Ende irgendwie das loslassen zu können, beziehungsweise wir hatten am Ende von diesem Vertrag im Moulin Rouge in Paris wirklich das Gefühl, wir haben hier jetzt alles mitgenommen. Wir waren zum allerersten Mal dort 2015, um die Bühne auszutesten. Und unser erster Vertrag war dort 2016. Also wir sind jetzt wirklich genau 10 Jahre dort gewesen. Und wir hatten auch schon ein längeres Engagement 2017 und 18 und sind dann gegangen und hatten damals auch noch keinen weiteren Vertrag in der Zukunft unterschrieben. Und sind auch so ein bisschen gegangen in der Hinsicht von, also mit dem Gefühl von, das ist jetzt vorbei. Und ich war damals auch schon irgendwie fertig mit dieser Experience, aber Francis wäre sehr gerne noch viel länger geblieben. Und als wir dann wiedergekommen sind, wir waren dann 2019 so ein bisschen da und dann wieder nach der Pandemie 2023 waren wir dann wieder regelmäßig da, hat es sich nochmal neu angefühlt und nochmal anders angefühlt. Aber jetzt nach diesen 10 Jahren fühlt es sich wirklich so an, wie wenn wir so alles mitgenommen hätten. Das ist so ein ganz komisches Gefühl, aber manchmal merkt man, es ist jetzt der Moment zu gehen. Man hat irgendwie das durchgespielt. Es ist total toll, es macht total Spaß, es ist nichts falsch, es ist nichts schlecht. Es ist nicht, man geht nicht, weil man keine Lust mehr hat oder weil es nicht mehr gut ist, sondern einfach, weil man es durchgespielt hat, weil man es erlebt hat und weil man erstens Platz machen möchte für Neues. Was man aber auch möchte, ist, Platz zu schaffen für andere Leute, die diese Rolle füllen wollen. Also wir haben zum Beispiel eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Es kam ein junges Diabolo-Duo rein. Die haben jetzt ein paar Mal Leute ersetzt, die verletzt waren. Und die haben uns erzählt, die haben einen längeren Vertrag unterschrieben, 2028, glaube ich. Also diese Verträge werden oft sehr viel im Voraus unterschrieben. Und die sind jetzt 23 Jahre alt. Und wir haben uns daran zurückerinnert, als wir zum ersten Mal im Moulin Rouge in Paris waren, waren wir auch 23 Jahre alt. Und die Leute haben uns damals die Babys genannt. War so, oh, die Babys kommen. Und wir waren einfach super jung und doch sehr unerfahren und sehr auch naiv. Und es war irgendwie so, es war wie so ein riesiger Traum. Es war irgendwie alles so sehr surreal. Und jetzt nach 10 Jahren waren wir mit diesem jungen Diabolo-Duo nach der Show was essen und haben so ein bisschen uns mit denen ausgetauscht und die haben erzählt und wir haben wirklich in denen uns gesehen von vor 10 Jahren. Und es war super schön vom Gefühl her zu sagen, hey, die sind jetzt dran. Wir haben diese 10 Jahre hier gemacht. Es ist eine unglaublich tolle Bühne, es ist ein unglaublich tolles Haus. Es ist der Traum von so gut wie allen Artisten, dort mal aufzutreten und das jetzt gemacht zu haben und es irgendwie weitergeben zu können, ist auch ein super, super schönes Gefühl und auch einen Ort zu verlassen mit so einem Höhepunktgefühl mit so einem High ist einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man das so ausgelutscht hat. Also wie wenn man die Zitrone so komplett ausgepresst hat, das ist nicht so schön, wie wenn man sagt, hey, das ist jetzt der Moment. Und wir haben auch vor kurzem erst unsere 2000 Shows gespielt. Das heißt, wir haben jetzt nochmal geguckt, wir haben jetzt insgesamt 2025 Shows gespielt in unserer ganzen Karriere als Duo Unity. Und es fühlt sich einfach richtig an, in diesem Moment zu sagen, hey, wir machen die Tür auf für was Neues. Und das heißt natürlich nicht, dass wir aufhören, als Duo zu arbeiten, sondern wir werden weiterhin als Duo arbeiten, einfach nur in kürzeren Produktionen, in anderen Produktionen, einfach woanders, in einer Zukunft, die wir uns so kreieren, wie wir sie uns wünschen. Und wir haben beide jetzt super spannende Projekte, die anstehen, auch noch dieses Jahr. Das heißt, es ist auch vom Gefühl her, auch für Francis, dieses Mal so ein Gefühl von, es fühlt sich richtig an, jetzt zu gehen. Weil letztes Mal war es für mich richtig, aber für ihn nicht ganz so richtig. Jetzt ist es für uns beide richtig und es macht es natürlich nochmal viel, viel schöner, wenn man so irgendwie einen Ort verlassen kann, wo beide sagen, ja, es ist der richtige Moment, wir sind soweit, als wenn einer was anderes will als der andere. Und da muss ich auch sagen, wir sind unglaublich gut im Kommunizieren. Wir arbeiten ja jetzt schon seit 10 Jahren zusammen und natürlich ist es nicht immer so, dass beide Leute das Gleiche wollen. Am Anfang von unserer Karriere war es wirklich so, dass Karriere stand an erster Stelle. Der Job ging immer vor allem anderen. Und mittlerweile sind wir ein bisschen älter geworden, wir haben auch ein bisschen andere Interessen und der Job geht jetzt nicht immer vor. Es gibt verschiedene Dinge, die vorgehen können. Es kann Familie sein, es können Freunde sein, es kann eine Partnerschaft sein. Es kann auch einfach irgendwie der Wunsch zu sein, eine Wohnung zu haben in Deutschland zum Beispiel. Und da muss man natürlich sehr gut kommunizieren können und sehr gut auch versuchen, Kompromisse zu finden, weil natürlich viel damit reinspielt. Man hat auf der einen Seite das Emotionale, man hat auf der anderen Seite unsere Verbindung. Wir sehen uns jetzt einfach nicht mehr jeden Tag. Das ist ja auch irgendwie sehr schade. Dann hat man das Finanzielle, was natürlich mit reingeht, weil wir ja im Prinzip ein Business zusammenführen. Und diese ganzen Themen muss man durchspielen und durchreden und planen und überlegen, wie jeder jetzt seine eigenen Schritte geht oder wie jeder mit diesen neuen Situationen umgeht. Und im Moment ist es so, dass Francis jetzt erstmal noch in Paris bleibt und ich bin jetzt in Deutschland, was auch für uns sehr, sehr gut ist, weil wenn Francis in Kanada wohnt, wo er hierher kommt, dann müssen uns Jobs immer einfliegen aus Kanada. Und es ist sehr teuer und es zahlen nicht alle Leute so gerne. Deswegen ist es natürlich sehr viel besser, wenn er in Paris ist, weil ein Flug aus Paris oder ein Flug aus Hamburg kostet eigentlich genauso viel. Und wenn wir dann Jobs haben und die arbeiten hauptsächlich in Europa, weil einfach in Europa der größte Markt ist, dann ist es eigentlich super gut zu vereinbaren. Und wir haben da jetzt so einen kleinen Plan gemacht für dieses Jahr, wie wir das alles uns so vorstellen. Wir freuen uns einfach drauf. Der letzte Paris-Besuch, den ich hatte, war von meinem Bruder. Und der kam zu einer meiner allerletzten Show. Das war auch wirklich schön. Und die saßen auch, also er kam mit seiner Freundin und mit noch einer anderen Freund, die saßen direkt in der Mitte, hatten einen super tollen Platz und haben unsere letzte Show mit angeguckt. Und das Tolle war, er hat mir dann auch geholfen, mitzupacken, weil ich musste dann ja meine ganze Wohnung mitnehmen. Und über die letzten Jahre hinweg hatte ich immer noch Sachen in Paris gelassen. Also ich hatte immer noch eine Kiste da gelassen. Das heißt, ich musste nicht immer alles mitnehmen. Aber dieses Mal musste ich halt wirklich alles mitnehmen aus der Wohnung. Und dann haben wir irgendwie noch am Tag davor noch eine Tasche gekauft. Die mussten wir noch tapen, noch einen extra Koffer und einfach dann doch gemerkt, da sind doch noch viel mehr Sachen gewesen. Irgendwie noch einen Mixer und noch einen Speaker und einfach so Gerätschaften, die man einfach gar nicht so leicht transportieren kann. Ihn zu haben, war total schön. Und was auch schön ist, ist, dass mein Bruder, den kennt ihr auch so ein bisschen. Mein Bruder heißt Lino, mit dem habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Folge 3, die dritte Zirkus-Hotline-Folge, wenn ich mich nicht täusche, ist mit Lino. Der ist ja mit dabei. Und er wohnt hier in Hamburg. Und er ist auch in einigen von den Videos schon drin gewesen. Also Leute, die hier schon lange Zeit mit dabei sind, die kennen Lino. Und er wohnt in Hamburg und er ist eine von meinen engsten Personen in meinem Leben. Und jetzt in der gleichen Stadt zu wohnen wie er, ist auch total aufregend, weil wir eigentlich immer so uns ein bisschen verpasst haben. Ich war nach der Schule in Montreal, er hat dann in Kiel studiert, dann war ich wieder in Europa, dann war er auch mal in Montreal, aber dann war ich nicht da. Und dann war er in Hamburg, dann wollte ich auch nach Hamburg, aber dann bin ich wieder nach Paris. Und es war immer so ein Hin und Her, dass wir uns, der hat auch, eine Zeit lang war er auch in Berlin, eine Zeit lang war auch ich in Berlin, aber nie gleichzeitig. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass wir beide in Hamburg sind und er wohnt auch nur so 10 Minuten zu Fuß weg von mir. Das heißt, jetzt haben wir uns gerade zum Beispiel verabredet, dass wir morgen früh brunchen werden. Habe ich gesagt, wollen wir morgen frühstücken? Hat er gesagt, ja, komm doch zum Brunch vorbei, nach Hause, in die Wohnung. Und das ist eine Sache, die ist für die meisten Leute total normal, dass man seinen Bruder anruft und sagt, hey, lass uns brunchen oder seine Eltern. Aber für mich ist das was, es ist total neu. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich in der gleichen Stadt war wie meine Eltern oder mein Bruder. Und dass man sich einfach so treffen kann zum Brunchen und einfach vorbeigehen kann. Und ja, das ist wie so ein neues Gefühl, was ich total aufregend finde, was für die meisten Leute einfach total normal ist, aber was ich gerade einfach extrem genießen kann. Und Lino war mit dabei beim Packen, Lino war auch mit dabei beim Fliegen, wir sind dann zusammen zurückgeflogen und ich durfte, weil ich so viele Gepäckstücke hatte, hatte ich einen Businessflug. Es war zwar nur Eurowings, das heißt Eurowings Businessflug war jetzt nicht der Hammer, aber ich hatte einen Businessflug, also einen Business-Ticket. Er hatte ein normales Ticket, auch mit seiner Freundin zusammen. Und dann kamen wir zum Flughafen und schon am Flughafen war der Flug irgendwie 2 Stunden verspätet. Wir haben uns dann noch geschafft, in die Lufthansa Lounge reinzulassen, auch wenn nur ich da eigentlich rein durfte. Es wurde alles später. Wir sind dann irgendwann im Flieger, super nett im Flieger. Ich habe da 3 Sitze für mich, tolle Situation. Und man sagt, boah, schön, mega, ich freue mich, ich fliege Business. Der Hammer, also man muss nochmal wirklich dazu sagen, Business zu fliegen in Eurowings ist eigentlich genauso wie ein normaler Stuhl. Das Einzige ist, dass man niemanden hat, der neben einen sitzt. Aber eigentlich macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ich würde super gerne mal Business fliegen auf so einem Langstreckenflug. Sowas habe ich noch nie gemacht. Und ich glaube, das ist richtig cool, auch einfach nur als Erfahrung. Aber in diesem Fall, das einzige Gute war, dass ich halt eine Flugbegleiterin hatte, die mir irgendwie noch einen Kaffee angeboten hat und noch was zu essen. Und dann kam eine Durchsage mitten im Flugzeug. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, wir können nicht mehr nach Hamburg fliegen, weil wir jetzt schon so viel Verspätung haben, dass der Flughafen zu hat. Das heißt, wir fliegen jetzt nach Hannover. Das heißt, es ist irgendwie schon nach 12 nachts. Wir wollen nach Hamburg fliegen und wir fliegen nach Hannover. Das heißt, wir landen dann in Hannover und dann gibt es dann irgendwie Busse, die uns mitnehmen. Und das Lustige war, dass dann direkt die Stewardess auf mich zukam, die Flugbegleiterin. Wollen Sie noch was zu trinken? Wollen Sie noch einen Snack? Brauchen Sie noch irgendwas? Weil natürlich alle Leute total verärgert waren. Hannover und Hamburg sind halt wirklich nochmal 2 Stunden auseinander und es ist halt super spät gewesen. Wäre es mitten am Tag gewesen, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall sind wir dann da raus und haben auf unseren Bus gewartet. Und dann gab es irgendwie nur einen Bus für das ganze Flugzeug und der war dann irgendwann schon weg. Und natürlich hatten wir ja super viel Gepäck, das heißt, es hat alles noch gedauert und am Ende haben wir dann ein Taxi genommen. Also die Lösung war dann schon irgendwie da und es war jetzt auch wirklich alles gar nicht so schlimm. Aber ich hatte so einen Gedanken in dieser ganzen Situation, weil das Schöne war, wir waren eigentlich gar nicht verärgert. Also es gab viele Leute, die waren sehr verärgert oder genervt, ist ja auch irgendwie verständlich. Wir waren es irgendwie gar nicht, also wir waren so in einem richtig guten Spirit. Wahrscheinlich halt auch, wenn man Freitagabend fliegt und man das Wochenende noch frei hat und jetzt auch keine krassen wichtigen Termine hat oder so, waren wir eigentlich in so einer sehr guten Energie, ein bisschen müde, aber alles hat voll gepasst. Und dann hatte ich so einen Gedanken und ich hoffe einfach, dass es wirklich war. Ich dachte so, oh, stell dir mal vor, in dem Flugzeug gibt es eine Person, die wollte eigentlich gar nicht nach Hamburg, sondern die wollte am nächsten Tag nach Hannover. Und die hätte in Hannover irgendwas ganz Tolles, irgendwie ihren Geliebten getroffen oder so. Und sie hat sich schon ewig lange darauf gefreut, dass sie endlich wieder ihren Geliebten in Hannover trifft. Und sie flog jetzt noch nach Hamburg und musste dann noch eine Nacht in Hamburg schlafen, weil ja so spät. Und am nächsten Tag war der Plan, dass sie früh nach Hannover fährt. Und diese Person, die ist jetzt einfach so random von Universum nach Hannover geschickt worden und steigt dann dort aus und hat sich einfach einen ganzen Tag gespart und fährt jetzt als Überraschung direkt nach Hause, um ihre geliebte Person zu sehen. Und mit diesem Gedanken, ich habe das so gespürt und so gemerkt und habe dann auch nochmal überlegt, boah, denk nur ich so? Also denk nur ich mir solche Sachen aus? Sind viele Menschen so oder ist es so eine Art Personality Trait? Weil ich bin wirklich, das hatten wir jetzt auch im Gespräch sehr oft mit Francis, ich bin wirklich eigentlich eine sehr optimistische Person, eine sehr positiv denkende Person, die immer irgendwie in allem so das Positive sucht. Und für mich hat sich das so stimmig angefühlt, dass es eine Person geben muss in dem Flugzeug, die durch diese Situation einfach eine viel bessere Situation hatte. Und dann gab es halt viele andere, die hatten durch die Situation eine sehr viel schlechtere Situation. Und es war irgendwie wie so ein Gefühl von, das hat mir so richtig Freude gemacht und so richtig Freude gegeben. Ich hoffe wirklich, dass es die Person gab. Aber ich bin mir sicher, die muss es gegeben haben. Ja, und heute, am Tag danach, bin ich dann zum ersten Mal in diese neue Trainingshalle gefahren, wo ich trainieren kann für die Weltmeisterschaften, zusammen mit Carina. Und jetzt wurde das Ganze so wirklich ein bisschen real. Also die Weltmeisterschaften sind jetzt wirklich in 2 Wochen. In 2 Wochen fahre ich dahin. Dieses, ich mache wieder bei den Weltmeisterschaften mit dieses Jahr Projekt, was irgendwie so ein riesiges Projekt war, sehr emotional mit Hochs und Tiefs, fühlt sich jetzt gerade an wie so ein Hoch, mega hoch. Also jetzt im Moment fühle ich mich gut in meiner Kür. Man kann auch Sachen verändern und verbessern, ist noch nicht perfekt, aber ich fühle mich irgendwie gut. Und ich habe, als ich gefahren bin, am Tag bevor ich gefahren bin, hat Francis gesagt, mach mir doch noch mal einmal deine Kür vor. Noch ein allerletztes Training, ein Abschlusstraining im Moulin Rouge in Paris, in diesem großen Trainingsraum, wo ich die ganzen Wochen über trainiert habe. Eine letzte Kür, ich gucke mir die an. Und ich habe sie ihm dann vorgemacht und ich stand dann da und er musste gerade die Musik, also kurz bevor die Musik gestartet hat, stand ich dann da und war so voll nervös und war so, oh, ich bin nervös, ah. Und man ist dann meistens nervös bei so Trainingsdurchgängen, weil man möchte, dass die gut sind, weil es wie so eine Bestandsaufnahme ist, also so ein Moment, wo man halt merkt, okay, wenn es jetzt gut ist, dann heißt es, ich kann's. Und wenn es jetzt schlecht ist, dann heißt es, ich kann's nicht. Weil es einfach anders ist, alleine zu trainieren, dann kann man sich immer so ein bisschen selbst bescheißen. Ja, wenn jemand zuguckt, dann kann man sich nicht mehr selbst bescheißen, sondern man würde die andere Person bescheißen und die kann man nicht bescheißen, die sieht es ja. Das heißt, ich stand dann da, war so ein bisschen hibbelig und war so ein bisschen nervös und dann fragt so Franzis so, ja, wieso bist du nervös? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er mich gefragt, bist du glücklich? Und dann bin ich so ganz kurz in mich gekehrt und dann war ich so, ja, ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, ja, ich kann's, ich kann's. Und dann damit habe ich dann in dieser Energie, bin ich dann in die Nummer rein. Und es war so schön, diese Frage gestellt zu kriegen von ihm und auch dieses Gefühl von, wenn so in einem Tief so eine Art von Zufriedenheit, Glück, Sicherheit ist, dann schwebt man so ein bisschen über den Ding, man steht da drüber, man kann es genießen, man ist mit dabei. Und es lief dann richtig gut. Ich hatte eine ganz tolle Kür ihm vorgemacht. Er war auch total süß und hat sich gefreut und hat gesagt, Lea, es war perfekt, es war mega, du kannst es, du bist bereit, alles ist toll. Es war so richtig, richtig schön und es war auch mein letztes Training da. Deswegen habe ich dann auch direkt danach gesagt, okay, damit beenden wir jetzt das Training hier, weil es einfach ein viel zu großes Highlight war, um das irgendwie nochmal zu zerstören. Und ich habe dann danach ganz lange drüber nachgedacht, was denn das war, was denn da passiert ist in mir, was sich da verändert hat. Und ich werde ja ganz oft gefragt zu Thema Aufregung vor Wettkämpfen, zu Thema Aufregung vor Shows oder Aufregung vor Vorträgen. Und da gibt's irgendeinen Schalter, der muss in jedem Menschen drin sein, den muss man einmal umlegen. Und wie man diesen Schalter erreicht, das ist natürlich die große Frage und ich glaube, das ist für jeden Menschen irgendwo anders und man muss lernen, was man dafür braucht. Aber ich habe wirklich gemerkt, wenn ich das schaffe, diesen Schalter zu erreichen, es ist so ein Punkt so irgendwo im Bauch, dann fühlt man sich gut und sicher. Und manchmal sind es Stimmen in seinem eigenen Kopf, manchmal sind es Stimmen, die andere Leute einem sagen, also wenn jemand kurz bevor man auf die Fläche geht, nochmal irgendwie sagt, hey, du kannst das oder man sagt selber, ich kann das. Oder jemand sitzt irgendwie im Publikum und man macht Augenkontakt und man ist dann irgendwie präsent in dem Moment. Also es muss irgendwas sein, irgendein Element, was man weiß, was diesen Schalter umlegt. Wenn man das gefunden hat, es kann auch irgendwas im Körper sein. Also zum Beispiel, bevor ich auf die Bühne gehe, stelle ich mich mal ganz kurz auf die Zehenspitzen und versuche das so, diese Balance zu halten. Dann kann ich nämlich ganz gut merken, wie hibbelig ich bin. Weil ich bin auch vom Typ her jemand, wenn ich aufgeregt bin, gehe ich in so eine hohe Frequenz. Dann bin ich so ganz weit oben und es fühlt sich an wie sehr, sehr oben, sehr, sehr in der Brust, sehr, sehr hibbelig. Und ganz oft ist meine Aufgabe, wieder in den Körper zu kommen und wieder in die Beine zu kommen und wieder mich zu grounden, also eher an den Boden zu kommen. Und weniger vom Gefühl her ist es dann weniger im Brustkorb, sondern das Gefühl ist dann mehr im Bauch. Das sind alles Dinge, ich glaube nur Leute, die viel mit solchen Situationen umgehen, die können das verstehen, weil ich glaube, wenn man sowas nicht oft macht und nicht oft konfrontiert wird mit diesen ganzen Reaktionen vom Körper, ist es auch viel schwieriger, solche Sachen zu spüren. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, jeder hat diesen Knopf. Man hat irgendwo was in sich, was man aktivieren kann oder umlegen kann oder spüren kann. Und man muss wissen, was es für einen bringt und oder was einen dazu bringt. Und in diesem Fall war dieses Francis, der mich gefragt hat, Lea, bist du glücklich? Das war so toll. Und auch bei meinem letzten Wettkampf, da habe ich auch eine ganze Wettkampffolge zugemacht, hatte ich auch so ein paar ausschlagende Momente, Situationen, Menschen, die da waren, die genau das Richtige gesagt haben. Manchmal ist es auch nur jemand in die Augen gucken. Es gibt so Momente oder es gibt Menschen, die geben einem einfach ganz viel Sicherheit. Und wenn man es schafft oder wenn es möglich ist, bei großen und wichtigen Situationen, dass solche Menschen mit dabei sind, kann sowas extrem viel helfen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei den Weltmeisterschaften habe ich auch einige Menschen aus meiner Familie, die da sein werden. Und überhaupt einfach nur zu wissen, und Francis wird auch da sein, einfach nur zu wissen, dass diese Menschen da sind, gibt mir so ein Gefühl von, oh, okay, es wird gut sein, es wird funktionieren, die können diesen Schalter umlegen. Und was ich auch ganz viel mache, ist, ich spreche zu mir selber. Ich habe so, ich würde nicht sagen Sätze, ich würde auch gar nicht sagen so Affirmationen, sondern es ist wirklich so ein Gefühl von, einfach nur, dass ich sage, Lea, du kannst das, du kannst das, du kannst das, du kannst das, du bist gut, du kannst das. Ich glaube, es ist hauptsächlich einfach nur, du kannst das. Und da kann man auch umgehen, also kann man auch lernen, was man da braucht. Eine Zeit lang hat mir auch sehr geholfen, wenn sich Leute meine Küren oder Nummern angeguckt haben und dann an bestimmten Stellen laut irgendwas gesagt haben. Also laut hier gesagt haben, guck nach vorne oder hier ist dieses Gefühl oder hier ist dieses oder hier ist jenes. Und wenn man es dann so und so oft macht und die Person es immer sagt, dann wird dann irgendwann die Stimme von der Person eine Stimme in seinem eigenen Kopf und man hört die dann an der Stelle. Das waren auch so kleine Tricks in der Vergangenheit gewesen, die ich benutzt habe. Oder dass ich zum Beispiel verschiedene Elemente oder Situationen in der Kür an verschiedene Menschen knüpfe. Man weiß, das ist die Person, die tun mir gut, die sind irgendwie mit dabei. Es sind so Kleinigkeiten, die am Ende die ganze Kür viel persönlicher machen und dadurch irgendwie man mehr vom Herzen aus performen kann. Und wenn man was vom Herzen macht, dann wird es auch meistens einfach gut. Das ist einfach so. Man muss sich da irgendwo connecten an seinen Bauch, an sein Herz. Und dann funktioniert es. Und das als letztes Training gehabt zu haben, war für mich nicht nur irgendwie ein besonders gutes Training, sondern hat mir auch nochmal gezeigt, Lea, du kannst das, du bist eigentlich schon perfekt vorbereitet. Genieß diese letzten 2 Wochen, die du jetzt noch hast vor der WM und genieß die WM in vollen Zügen, weil es was ganz Besonderes ist, sowas überhaupt machen zu dürfen. Sich die Zeit nehmen zu dürfen für so ein Side-Projekt, dass man sich selbst challenged, dass man selbst irgendwie guckt, wie viel man lernt in so einer kurzen Zeit, dass man mit Menschen zusammen ist, mit denen man sonst nicht zusammen ist, dass man einfach das als große Erfahrung abspeichert und da reingeht mit Liebe und mit einem warmen Gefühl und nicht mit so einem Gefühl von Angst und Panik und Stress und so hoher Nervosität, sondern wirklich runterkommt, in den Bauch kommt, sich grounded und sich einfach freut auf die Menschen, auf den Wettkampf, auf die Situation, auf auch irgendwie diese positive Anspannung, auf das Adrenalin. Und endlich kann ich sagen, ich bin da angekommen. Ich bin da in dieser Energie, in der ich sein möchte für den Wettkampf. Und ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, da drin zu baden und die dann so mitzunehmen wie so eine große Welle und einfach diese Welle zu reiten, wenn ich dann in Göttingen bin. Falls ihr kommen wollt, der Wettkampf ist vom 1. bis zum 4. Juli in Göttingen. Sierath ist am 2., 3. und 4. Mein wichtigster Wettkampf wird am 2. Juli sein. Da ist nämlich Mehrkampf, da zeige ich beide meine Küren. Und wenn ich mich qualifiziere für die finale Artistikür, wäre die am Samstag, am 4. Juli. Das sind so die 2 großen Tage. Und am 3., am Freitag, ist es Battle. Das ist noch eine andere Art, es hier zu machen. Das ist mehr so eine Spielerei. Im Moment konzentriere ich mich hauptsächlich auf den 2. Juli und dann 3., 4. ist noch so wie so ein kleines Extra mit dazu. Auf Social Media bin ich gefragt worden, ob ich überhaupt traurig bin oder ob ich nicht traurig bin, dass ich Paris verlasse. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht traurig, sondern das fühlt sich wirklich an wie der nächste richtige Schritt. Ich habe auch zu jemandem gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Trennung mit jemandem, wo man irgendwie weiß, das hat keine Zukunft, aber es ist irgendwie für immer so ein schönes, warmes Gefühl in seinem Herzen. Ich weiß, dass ich irgendwann wieder in Paris sein werde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin nie wieder in Paris. Es kann auch sehr gut sein, dass ich wieder irgendwann mal im Moulin Rouge in Paris performe. Die Chancen sind sogar ziemlich hoch, weil sie immer wieder irgendwie Replacements brauchen und so. Es ist einfach nur, dass ich wusste oder schon immer weiß oder schon seit Jahren wusste, dass ich in Paris nicht alt werden möchte oder ich weiß gar nicht, wie ich es richtig erklären soll, aber Paris ist so eine Stadt, die hat total viel Magie, die ist total toll, da ist viel los, aber sie ist halt auch gleichzeitig sehr laut, sehr anstrengend, auch ein bisschen teuer und irgendwie so, es ist da, um wirklich da zu leben, ist es, glaube ich, einfach nicht so bequem. Es ist einfach ein bisschen eine unbequeme Stadt. Und ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt so eine richtig tolle Zeit da und ich konnte richtig das alles so genießen, aber ich sehe mich da halt nicht langfristig. Und ich sehe mich langfristig auch eher in Deutschland und ich sehe mich halt auch eher in einer Stadt wie in Hamburg. Ich finde Städte cool. Es kann auch sein, dass es irgendwann mal außerhalb von der Stadt ist. Das habe ich mich bisher irgendwie noch gar nicht wirklich festgelegt. Ich weiß einfach nur, dass es Paris nicht ist. Und ich hatte jetzt so in mir das Gefühl, ich muss jetzt gehen, ich muss was verändern, sonst verändert sich nichts in mir. Und ich hatte dieses Jahr über so ein paar einschneidende Erlebnisse. Unter anderem habe ich einfach ältere Artisten gesehen auf der Bühne, mit älter meine ich jetzt so Ende 40, die immer noch unglaublich tolle Sachen machen auf der Bühne und beeindruckend und schön und toll sind. Und das möchte ich ja auch, das weiterhin so zu machen. Aber ich habe auch gesehen, was sie für Verträge machen oder was sie für Shows spielen und dass es eigentlich immer noch genau das Gleiche ist wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Und dass ich, wenn ich nichts verändere, dann genau da bin, wo die sind Und ich einfach gemerkt habe, es gibt noch andere Dinge, die ich möchte. Ich möchte meine eigenen Produktionen machen. Ich möchte vielleicht noch andere Businesses starten. Ich möchte irgendwann meine Familie haben. Ich möchte auch irgendwie mal ankommen irgendwo. Ich möchte auch mehr Zeit mit Familie verbringen können. Ich möchte auch die Freiheit zu haben, morgen irgendwo hinzufahren und vielleicht nicht immer diese Gebundenheit mit so vielen Jobs und so viel. Am Ende ist ja dieser Performer-Lifestyle ist ja auch im Prinzip eine Dienstleistung, die man macht. Also man tauscht Zeit gegen Geld. Und langfristig sowas in so einer Art und Weise zu machen wie im Moulin ist halt schon auch krass, wenn man halt viele, viele Stunden arbeitet. Und ich glaube, das nicht immer so machen zu wollen. Also ich glaube, ich möchte einfach mein Leben auch noch anders leben in den nächsten Jahren. Und ich möchte dafür Platz machen. Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber ich habe schon zweimal in meiner Karriere als Artistin Platz gemacht für Neues. Einmal war das nach meinem allerersten Job. Da hatte ich einen festen Vertrag mit einer kleinen kanadischen Company, die heißt Cirque Loise. Das war 14, 15. Da bin ich nach einem Jahr gegangen. Ich habe den Vertrag nicht verlängert, weil ich Platz machen wollte fürs Duo. Und wir hatten da noch keinen Vertrag zu zweit. Also wir hatten noch nichts unterschrieben oder nichts geplant. Wir hatten so ein paar Optionen, aber es war alles noch sehr, sehr unklar. Und ich wollte Platz schaffen fürs Duo. Und ich habe was Gutes zurückgelassen, weil ich Lust hatte auf was anderes, was Neues, was Besseres. Und nicht, weil ich es auch so ein bisschen durchgespielt hatte. Das Gleiche, als ich Cirque du Soleil verlassen habe, 2023. Da hätte ich auch bleiben können. Ich hätte meinen Vertrag verlängern können. Es war ein toller Vertrag. Es war eine tolle Show. Es waren tolle Menschen. Und auch da habe ich gemerkt, ich habe so ein bisschen durchgespielt und ich möchte wieder Platz machen für Neues, auch wieder mit dem Duo. Wir hatten noch größere Träume, wir wollten Monte Carlo Circus Festival machen, ich wollte wieder mit Francis arbeiten, ich wollte eigene Sachen machen, ich wollte auch sehen, wo mich Social Media hinbringt. Ich hatte einfach noch andere Visionen und Pläne und bin dann gegangen und habe diesen Schritt getan, auch so ein bisschen ins Unsichere und es war wieder genau der richtige Schritt. Und deswegen macht es mir auch jetzt keine Angst, diesen Schritt zu gehen, auch so ein bisschen ins Unsichere, weil natürlich so ein fester Job im Moulin Rouge in Paris, so fest angestellt mit Wohnung und allem, das ist natürlich auch finanziell deutlich lukrativer, als wenn man viele verschiedene kleine Sachen macht. Weil viele verschiedene kleine Sachen können zwar auch gut zahlen, aber dann sind immer Lücken dazwischen. Und deswegen ist am Ende dann auch finanziell einfach weniger Geld da. Aber es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern es geht auch einfach um die Sachen, dass man sich selbst verwirklicht und dass man selbst die Dinge macht, die man machen möchte. Und da muss man mutig sein und solche Schritte gehen. Und ich weiß nicht genau, ob das einfach so ein Personality-Trait ist, also dass ich einfach so bin, dass ich einfach mich traue, solche Schritte zu gehen, oder ob es daran liegt, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe und es dann immer gut funktioniert hat, dass ich mich das einfach traue. Aber ich denke halt immer, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich nie wissen, wie es gewesen wäre. Und ich werde immer irgendwie daran denken, boah, was wäre gewesen, wenn. Wenn ich es mache und es am Ende doch nicht funktioniert, im schlimmsten Fall kriegen wir kein Festengagement mehr und dann war es halt, okay, man hat daraus gelernt, war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Im höchstwahrscheinlichsten Fall können wir auch irgendwie wieder zurück und sagen, hey, wir wollen wieder nach Paris, wir machen wieder diese Festanstellung und fertig. Aber für mich ist es nochmal einfach wichtiger, das ausprobiert zu haben, um daraus irgendwie zu lernen und auch daran zu wachsen und das irgendwie kennenzulernen als die Sicherheit. Und deswegen, für die Leute, die jetzt hier gerade zuhören und sich vielleicht fragen, oh, wie macht man sowas, wie traut man sich sowas? Man macht es einfach. Man folgt einfach seinem Instinkt und man macht es einfach. Und natürlich macht es einem auch ein bisschen Sorge und ein bisschen Angst. Und diese Angst, die darf auch mit dabei sein. Also man muss ja gar nicht sagen, ich mache das ohne Sorge und Angst und ich gehe einfach. Und man macht das irgendwie komplett irrational. So soll es natürlich auch nicht sein, sondern die Angst, die ist da schon auch mit dabei und die hat auch ihren berechtigten Platz, aber die hat einfach nur so einen kleinen Platz. Die ist einfach mit dabei und man kann sagen, ja, davor habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Angst, aber das ist auch in Ordnung, die Angst darf da sein, aber man macht es trotzdem. Und diese Angst wird immer kleiner, umso mehr man es macht und umso mehr man es macht, umso sicherer fühlt man sich in seinen Entscheidungen, weil man eine gute Entscheidung getroffen hat. Und deswegen ist in diesem Fall, muss ich sagen, die Angst wirklich sehr, sehr, sehr klein, sondern was am größten ist, ist dieses Gefühl von, alles ist mir gerade offen, alle Möglichkeiten stehen mir gerade offen und deswegen hat sich auch dieser Abschied aus Paris gar nicht so sehr wie ein Abschied und wie ein Ende angefühlt, sondern vielmehr wie ein Neuanfang und wie Möglichkeiten und wie ein Beginn. Und das ist vielleicht so meine Message, die ich euch heute für diese Woche irgendwie mitgebe, ist, jeder Abschied oder jedes Ende ist gleichzeitig halt auch ein Anfang. Und wenn man seine Energie auf diesen Anfang setzt, dann ist einfach alles viel aufregender und viel toller und macht einfach viel mehr Spaß und da ist irgendwie auch viel mehr Glück dahinter. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich nun in diese Woche, meine erste Woche in meinem eigenen Zuhause. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird und bin dann auch sehr gespannt, ob ich euch nächste Woche anrufe aus einem fernen Land, das wäre schon irgendwie cool, ne? Aus einem fernen Land oder ob ich euch anrufe, wenn ich dann schon wieder zurück bin. Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dann!